Doc Talk. Stethoskop und Laufschuh. Der Podcast mit Dr. Christoph Simsch. In Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
Ja, halli, hallo, da bin ich wieder. Euer Christoph zu einer neuen Folge des Podcastes Doc Talk, Stethoskop und Laufschuh. Ich muss mich gleich mal entschuldigen. War eine lange Pause jetzt gewesen, aber einfach der Tatsache geschuldet, dass die Saison läuft und ich wirklich komplett eingespannt bin. Und da ist einfach schlussendlich meine Folge ausgefallen. Und da ich tatsächlich ja mit der ganzen Geschichte hier kein Geld verdiene, sondern es wirklich aus dem Spaß heraus mache, habe ich mir vorgenommen, ja, jede Woche, ja, nächste Woche machst du einen und dann schlussendlich, dann ist dann doch eine komplette Folge ausgefallen. Umso spannender heute, ihr werdet es gleich sehen, ich werde euch gleich nochmal einen Gast heute einführen. Wir haben heute Freitag, den 15. August 2025, und für alle, die mich nicht kennen, diesen Podcast geht es um sportmedizinische Themen. Wie gesagt, mein Name ist Dr. Christoph Simsch, ich bin Sportmediziner, Facharzt für Allgemeinmedizin hier im schönen Hohenlohe, selbst Triathlet. Und ja, der Podcast geht jetzt, wir haben gerade drüber gesprochen im Vorgespräch, jetzt fast schon 3 Jahre. Wir hatten schon viele interessante Studiogäste und heute ein ganz besonderes Thema, auf das ich mich lange schon gefreut habe. Wir haben lange gebraucht, um uns zu treffen. Und heute geht's ja in mal eine andere medizinische Richtung, Stichwort Zahnmedizin. Bei uns war das im Studium immer so, naja, die Humanmedizin und die Zahnis hieß es immer so ein bisschen. Das war komplett getrennt, von daher habe ich im Bereich der Zahnmedizin absolut keine Ahnung. Und deshalb werde ich auch heute spannend lauschen und ich darf ganz herzlich meinen Studiogast hier begrüßen, Alexander Grau. Hallo Alex.
Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich da sein kann.
Wir hatten unten ja schon in der Küche ein bisschen Vorgespräch gehabt und haben einige interessante Aspekte schon so erwähnt und die werden wir euch jetzt gleich, also ich sag euch, bleibt dran bis zum Schluss, das wird heute richtig super spannend. Auch für die, die vielleicht denken, naja, ich als ambitionierter Triathlet oder Leistungssportler, brauche ich denn die Zahnmedizin? Tangiert mich das überhaupt? Und ich kann eins jetzt schon sagen, da möchte ich mal spoilern, jawohl, da werdet ihr viel, viel mitnehmen können. Ja, Alex, darf ich Alex sagen, oder?
Auf jeden Fall.
Okay. Ja. Alex, erzähl doch einfach ein bisschen was von dir. Du bist in Landsberg angestellt in der zahnmedizinischen Praxis oder wie ist das?
Genau, ich bin angestellter Zahnarzt in Landsberg am Lech. Das ist, für die, die es nicht kennen, das ist südlich von Augsburg, so eine halbe Stunde, also ein bisschen zwischen Augsburg und München. Und ist sehr schön da. Ist so ein kleines, beschauliches Städtchen. Wir haben die Praxis direkt am Lech, da ist so ein riesiger Lech-Wasserfall. Und wir sind eine sehr große Zahnarztpraxis, also ich glaube eine der größten in Bayern wahrscheinlich. Also wir sind über 15 Behandler, also 15 Zahnärzte, insgesamt über 120 Leute. Und das ist das Coole dran, dass wir einfach in diesem großen Team, jeder hat seine Spezialisierungen, jeder hat seine Expertise und man kann sich da einfach super gut austauschen und kann dann natürlich auch so ein bisschen speziellere, sage ich mal, Gebiete, wie ich jetzt, erforschen und kann sich da immer gut austauschen.
Ich habe hier im Vorfeld ein bisschen recherchiert und da stand in der Beschreibung drin Sportzahnarzt. Das war zum ersten Mal, dass ich diesen Ausdruck überhaupt gehört habe.
Ja, also ich sag mal, heutzutage ist es auch wichtig, immer mal drauf einen rauszuhauen, sag ich mal, ein bisschen plakativ zu sein. Ich glaube, heutzutage ist es halt so ein bisschen. Aber generell würde ich sagen, gerade wenn wir jetzt beim Triathlon bleiben, wenn man schaut einfach, was sind heute für Leistungen möglich, wie viel Wissenschaft wird da in jedem kleinsten Bereich gemacht, was sind die Leute bereit auch zu investieren in Equipment, in medizinische Betreuung und so weiter, in jedem sportlichen Fachgebiet wahrscheinlich, dann ist es klar, dass so ein Gebiet wie die Zahnmedizin, was glaube ich jetzt lange Jahre eigentlich immer unterschätzt wurde, dass das jetzt auch endlich mal, sag ich mal, Anerkennung auch in der Sportmedizin findet. Und demzufolge dann der Begriff Sportzahnarzt, nicht Sportarzt, sondern Sportzahnarzt.
Okay, spannend. Wir hatten ja eben ganz vor, ich weiß nicht, hatten wir ersten Kontakt gehabt, ich glaube vor über einem halben Jahr schon. Und da hast du mir so ein bisschen was über irgendwelche Schienen erzählt und Leistungssteigerung. Und das sind natürlich bei mir als ambitionierten Triathlet, der jetzt demnächst seine Hawaii-Quali angehen will, natürlich die Ohren und Augen aufgegangen. Vielleicht können wir da mit diesem Thema gleich reinstarten.
Ja, total. Also du hast ja schon eingeleitet im Medizinstudium, sage ich mal, Medizin, Zahnmedizin. Zahnmedizin war jetzt traditionell immer, glaube ich, relativ fokussiert auf Oberkiefer, Unterkiefer, Zähne, vielleicht noch Zahnfleisch und das war's. Und
unser Kontakt, wenn ich kurz reingehen darf, unser Kontakt mit den Zahnis war im Präp-Kurs sofern, dass wir irgendwann morgens zur Leiche gekommen sind und der halbe Kopf gefehlt hat. Und da hieß es ja, wo ist denn der halbe Kopf? Ja, den haben die Zahnis mitgenommen. Das war unser Kontakt zu den Zahnmedizinern.
Ja, okay, dann tut mir leid, dass die den damals mitgenommen haben. Ja, also als wir angefangen haben mit dem ganzen Thema uns zu beschäftigen, wollten wir uns so ein bisschen weiterbilden in die Richtung und da gibt's für Orthopäden, also für fertige Fachärzte, gibt's eine Zusatzbezeichnung manuelle Medizin und Chiropraktik. Und dann wollten wir da Kurse belegen und haben dann angefragt hier und da und die haben alle gesagt, Zahnmediziner, die haben gesagt, nee, so ihr dürft nicht teilnehmen. Nicht nur ihr kriegt kein Zertifikat, sondern ihr dürft euch auch nicht anmelden, so wir wollen euch hier nicht. Und dann haben wir, also wirklich glücklicherweise haben wir in ISNI bei der Kaizell-Gesellschaft, die haben uns dann, netterweise haben die uns dann auf ihren Kurs gelassen. Und dann haben wir Module gemacht, dann ging es los mit der Wirbelsäule sozusagen von unten nach oben. Das waren dann so mehrtägige Kurse und dann hat es unten angefangen mit Becken, mit Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule und dann wurde es für uns spannender. Dann ging es in die oben HWS, Kiefergelenk und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber das war irgendwie von der ganzen Dynamik. Wir waren dann zwei Zahnärzte und meinetwegen 15 Orthopäden und die haben uns schon so ein bisschen komisch beäugt, sage ich mal, ja. Und dann war der Referent damals, das war der Dr. Wagner vom Starnberger See, war das, glaube ich. Dann ging es um quasi um Beckenfunktion, Blockierungen und so weiter. Und dann ging es um diesen variablen Beinlängendifferenztest. Und dann hat er gesagt, ja, hier, ihr zwei Zahnärzte, da hatte immer Zweiergruppen, jeder hatte so eine Liege. Und dann hat er gesagt, habt ihr zufällig eine Schiene dabei, eine Zahnschiene von euch? Und wir so, ja klar, haben wir die mitgebracht. Dann sind wir zum Auto, haben die geholt. Und dann haben sich da alle Leute irgendwie um uns versammelt und dann hat er diesen Beinlängentest gemacht und dann ist meinetwegen das rechte Bein ist einen Zentimeter vorgeschoben und dann hat er gesagt, okay, jetzt mach mal deine Schiene rein, beiß mal ein paar Mal zu, fest zugebissen, hat den Test wieder gemacht und die Beine waren plötzlich gerade. Und dann ging so, sag ich mal, so ein Raunen da durch die Gruppe und Wahnsinn. Ich sag mal, ab dem Moment waren wir so ein bisschen, haben die Leute auch mit uns gesprochen beim Mittagessen, das waren wir so ein bisschen anerkannter. Und das war bei uns für uns total cool auch zu sehen, dass wirklich auch anerkannte Ärzte, ja, dass die sich wirklich mit der Materie beschäftigen und auch wirklich physiologisch drauf eingehen, welche Neuronen bewirken was, was hat die Psyche da zu suchen und so weiter, dass man das wirklich alles wissenschaftlich erklären kann, warum am Ende der Biss, das Kiefergelenk wirklich auch große Auswirkungen auf den gesamten Körper eigentlich haben kann.
Das ist ja vollkommen spannend. Wir hatten es vorhin auch schon besprochen. Es geht ja auch im Bereich unter anderem im Bereich der Muskelfaszien, da hatten wir ja in jedem Podcast ja auch schon ein Thema gehabt und einen Referenten gehabt. Und ich hatte vorhin auch schon erzählt, ich bin ja so ein paar Jährchen älter, aber als wir damals im Präp-Kurs waren, da wo eben der halbe Kopf weggenommen wurde, der Prof hat gemeint, hier Faszien könnt ihr alle wegschneiden, alle im Mülleimer weg, brauchen wir gar nicht, haben gar keine Bedeutung. Eigentlich hätte man ja damals schon denken müssen, wenn die Natur irgendwas erschaffen hätte ohne Bedeutung, das macht die Natur ja nicht. Sondern jedes Objekt, alles, was wir im Körper haben, hat ja irgendwo eine physiologische Bedeutung. Hätte man eigentlich schon ein bisschen die Ohren spitzen müssen, denke ich mal. Und ja, das ist so viel zu den Faszien eigentlich. Gell? Und ich hatte auch schon mal erwähnt, auch in diesem Podcast, dass ja eine Münchner Forschungsgruppe damals, eine Studie, die dürfte so 3 Jahre alt sein, bei Sportlern die Sprunggelenke mobilisiert hat. Und dann festgestellt hat, dass eine verbesserte Beweglichkeit in der HWS entstanden ist, sodass da irgendwo doch eine anatomische Verbindung sein muss oder eine Kette sein muss. Und das, ich glaube, bis heute noch in keinem Lehrbuch zu finden ist eigentlich. Gell?
Also ich denke auch, das sind dann so in der Medizin immer Bereiche, die dann am Anfang so ein bisschen so Paramedizin sind oder so ein bisschen, man hat davon gehört, aber es wird nicht so ernst genommen. Und dann dauert es immer einen längeren Zeitraum und dann irgendwann ist es Mainstream. So Sachen wie Schlaf, Atmung, solche Geschichten. Faszien, ich glaube, das war vor 15 Jahren, 20 Jahren eher so ein bisschen belächelt und jetzt heutzutage ist es, weiß jeder, worüber man redet.
Hat jeder seine Faszienrolle, gell? Selbst, ich bin teilweise erstaunt, dass selbst hier Hänschen Müller aus dem Dorf da eine Faszienrolle zu Hause hat zum Beispiel.
Gell? Ja, so ist es. Ja. Ja, also das ist, weil du jetzt meintest mit dem Faszien, das ist diese Zusammenhänge, sag ich mal, vom Biss, vom Kiefergelenk zum ganzen Körper. Wenn man das erste Mal jetzt hört, dann ist man vielleicht so ein bisschen skeptisch, aber das kann auch jeder mal zu Hause ausprobieren. wenn man jetzt einfach mal ein paar Mal zubeißt und dann sich merkt, wie der Biss sich anfühlt und dann den Kopf mal nach vorne schiebt, also das Kinn nach vorne schiebt, dann merkt man.
Mache ich jetzt gerade mal.
Genau, dann beiß mal zu.
Okay.
Und dann wirst du merken, der Unterkiefer relativ zum Oberkiefer, der beißt jetzt etwas weiter hinten. Mhm. Okay. Und das ist ganz logisch, weil der Kopf bewegt sich nach vorne, der Unterkiefer, der hängt am Zungenbein und das Zungenbein bleibt mehr oder weniger da, wo es ist und zieht dann den Kiefer nach hinten. Das heißt, wir können in dem Moment durch die Kopfposition, können wir die Bissposition ändern. Und dasselbe funktioniert auch andersrum, dass man sagt, Bissposition kann die Kopfhaltung und dadurch die Körperhaltung beeinflussen. Wenn wir jetzt zum Beispiel so klassischerweise ältere Patienten haben, die vielleicht schlechten Zahnersatz haben oder Prothesen oder irgendwas, was schon sehr arg abgesunken ist, oder auch jüngere Patienten, die aus verschiedenen Gründen einfach einen abgesunkenen Biss haben, dann versuchen die instinktiv immer eine Position sozusagen, eine Körperhaltung anzunehmen, die ihnen ermöglicht, möglichst leicht in eine Backenzahnverzahnung reinzukommen, dass die Backenzähne satt aufeinander passen. Mhm. Und das erreichen dann eben diese Patienten mit dieser niedrigen Bisshöhe, erreichen das dadurch, indem die den Kopf nach vorne schieben. Der Unterkiefer wandert etwas hinter und die Backenzähne passen besser zusammen. Das heißt, in so einem Beispiel ist es auf jeden Fall denkbar, dass durch eine gewisse Bissposition eine Kopfposition bewirkt wird und diese Kopfposition wiederum auch eine über die Wirbelsäule, die krümmt sich ganz anders, das Becken stellt sich anders hin und dann kann man plötzlich zum Beispiel eine Leistenproblematik haben, die funktionell eigentlich eher als absteigende Kette durch einen falsch eingestellten Biss zustande gekommen ist.
Sag mal so, das habe ich ja in meinem sportmedizinischen Alltag relativ häufig, dass wir Beschwerden, wir zum Beispiel im Bereich der Leiste haben oder auch andere im ISG-Bereich beispielsweise, Wade, keine strukturellen Veränderungen irgendwo finden. Und da ist dann meistens so, da habe ich das große Fragezeichen halt. Gell? Da geht man so, wird mal zum Physiotherapeuten geschickt, probatorisch, fast ein bisschen durchgearbeitet. Was würdest du sagen? Macht es dann Sinn, mal zu sagen, okay, wir kommen jetzt hier nicht weiter, geht doch mal zu XY, wo sollten die Leute dann hingehen?
Also soll ich dann direkt? Ja, das ist immer die schwierige Frage. Ich sag mal, wenn da Leute kommen, die haben irgendeine Funktionsstörung, ob es jetzt im Becken ist oder im Kiefergelenk. Und das ist dann wie so eine Art Detektivarbeit. Ja, man muss sich die Leute anschauen, man schaut, wie ist die HBS-Rotation, wie ist vielleicht die Beinlängendifferenz und so weiter. Das kann man auch in der Zahnarztpraxis zum Teil prüfen. Und ich denke schon, wenn man sich solche Sachen anschaut, dann kann man zumindest mal einen Hinweis vielleicht da rauskriegen, dass diese Leute zur Vorbehandlung vielleicht in die Physiotherapie sollten, zum Orthopäden gehen sollten. Da gibt's auch teilweise wirklich Wechselwirkungen auch mit Schuheinlagen, ja, wie die Schuhe stehen. Und es ist schwer, das so pauschal zu sagen, weil natürlich jeder Fall anders ist. Aber ganz häufig ist es tatsächlich so, wenn die Leute Beschwerden mit der Wirbelsäule haben und wir schauen oben in so einem Kurzscreening aufs Kiefergelenk, dann ist es ganz häufig so, dass die Halsmuskulatur, die Kiefermuskulatur druckempfindlich ist, wenn man die so ein bisschen drückt, dass der Kiefer sich vielleicht nicht ganz öffnen lässt und so weiter. Und in dem Moment können wir eigentlich davon ausgehen, dass ganz häufig auch eine Mitbeteiligung zumindest des Kiefergelenks vorhanden ist.
Also es kommt so 2-3 Mal im Jahr vor, dass ich dann Patienten mal zum Kieferorthopäden schicke. Wenn die halt sagen, okay, ich bin im Nacken verspannt, auf die Idee, jemanden dahin zu schicken, weil er eine ISG-Problematik hat oder Wadenproblematik hat, bin ich bisher noch nicht gekommen. Was würdest du sagen, wo wird man als Arzt hellhörig? Gibt es da irgendwelche, Red Flags, die dann aufleuchten, wo man sagt, okay, jetzt ist doch wahrscheinlich eher so eine sogenannte kraniomanipuläre Dysfunktion da irgendwie da, die Ursache oder sagt man einfach, okay, wir finden nichts und ich schicke mal pauschal einfach irgendwo hin.
Gute Frage. Also tendenziell ist es so, ich frage die Patienten immer, haben sie das Gefühl, dass sie, also wir unterscheiden dazwischen einmal Zähne pressen, das ist einfach eine statische Angelegenheit, dass man einfach Zahn, Oberkiefer auf Unterkiefer und dann meinetwegen 2-3 Stunden nachts, meistens findet es nachts statt, dass man die Zähne aufeinander presst und das ist dann zum Beispiel auch nichts, was jetzt irgendwie die Partnerin, Partner neben einem schläft, irgendwie hören würde.
Also man macht es nicht absichtlich.
Man macht es nicht absichtlich, genau, das ist einmal das Pressen. Und dann gibt es noch das Zähneknirschen, wo man dann einfach unbewusst, wie gesagt, kann man auch tagsüber machen, aber meistens ist es eher nachts der Fall, wenn man halt schläft, dass man mit dem Kiefer, mit dem Unterkiefer nach vorne rechts, nach vorne links, einfach gerade vorne wandert. Da gibt es ganz verschiedene Bewegungsmuster sozusagen. Also diese zwei Angewohnheiten gibt's. Und das ist im Prinzip ein ganz normaler Mechanismus vom menschlichen Körper, um Stress abzubauen. Ja, problematisch wird's nur dann, wenn es über das normale Pressen oder Knirschen hinausgeht. Und dann ist es meistens so, wenn man die Leute fragt, haben sie das Gefühl, mit den Zähnen zu pressen oder zu knirschen? Oder wenn sie jetzt früh morgens aufwachen und mal den Mund weit aufmachen, fühlt sich das sehr verspannt an? Haben sie vielleicht Probleme durchzuschlafen? Haben sie Kopfschmerzen, besonders morgens? Das ist so der Klassiker.
Okay.
Das sind alles so Fragen, die man den Leuten stellen
spannend.
Kann.
Okay.
Mhm. Und die Leute, die da schwer davon betroffen sind, die wissen das meistens schon. Die sagen dann, ja, schuldig, da bin ich dabei.
Okay.
Und manchmal ist es so ein bisschen versteckter, dass die Leute das gar nicht so wirklich merken. Und in dem Fall reicht das eigentlich aus, wenn man dann so, wie gesagt, so ein TMD-Kurzscreening macht, dass man sagt, man palpiert einmal so im 90-Grad-Winkel einmal auf die Masseter-Muskeln oben, die stärksten Mundschließer eigentlich. Und das ist meistens so der, also bei 90% der Leuten, die dann diese Probleme haben, sagen die schon, ja, fühlt sich nicht angenehm an.
Tut weh.
Also der Masseter ist meistens so ein ganz guter Indikator, ob da eine Problematik da ist oder nicht.
Also der große Beißmuskel praktisch.
Der große Beißmuskel.
Genau.
Da gibt's noch Temporalis mit seinen drei Bäuchen und Halsmuskulatur, Sternocleidomastoideus und so weiter. Aber ich sag mal so, Masseter ist so der leichteste Muskel und der ist dann bei den meisten Leuten wirklich auch druckempfindlich.
Der Sternocleido für die Nichtmediziner, so der Kopfdreher praktisch. Ja, wenn ihr den Kopf nach rechts dreht, dann spannt sich der linke an und umgekehrt. Könnt ihr auch am Hals dann tasten, je nachdem wie der Hals geformt ist.
Und das genau, und das ist auch tatsächlich, wenn man, ich habe selber auch vor Jahren, wo ich Zähne geknirscht habe nachts, wo ich in der Physiotherapie selber auch in Behandlung war, die arbeiten tatsächlich hauptsächlich im Halsbereich. Ja, also die kneten an oberer Schulter, Gürtel, Halsmuskulatur und so weiter und gehen gar nicht so arg ans Kiefergelenk selber, wie man es eigentlich meinen würde, sondern behandeln wirklich sehr viel, okay, eine Etage weiter drunter.
Ich rätsel dann immer, wo schicke ich die Patienten hin? Schicke ich die zum Kieferorthopäden? Schicke ich die zum Physiotherapeuten? Zum Zahnarzt?
Also ich würde sagen, erster Anlaufpartner ist auf jeden Fall der Zahnarzt.
Okay.
Wobei man da einfach drauf achten muss, jemanden zu finden, der da funktionell auch orientiert ist, also der das so ein bisschen im Blick hat, weil gerade dieses Thema Funktion, so wird es bei uns genannt, zahnärztliche Funktion, das ist so ein bisschen, sage ich mal, schwer da so ein bisschen reinzukommen, weil es gibt sehr wenig Evidenz, es gibt sehr wenige Studien und das führt einfach dazu, dass sich viele Leute mit dieser Thematik gar nicht so wirklich beschäftigen. Und da gibt's so dieses Allheilmittel in der Zahnmedizin, was, muss man auch fairerweise sagen, sehr, sehr oft hilft, dass man denen einfach eine sogenannte Knirscherschiene macht. Wenn das aber alleine nicht hilft, also die Schiene muss richtig gestaltet sein, die muss richtig eingestellt sein, wenn das nicht hilft, dann braucht man wirklich jemanden vom Fach, der sich einfach tiefer noch mit der Materie beschäftigt hat. In meinen Augen ist es aber immer primär der Zahnarzt,
okay,
was machen sollte.
Ich sehe schon einen kleinen Exodus nach Landsberg gehen irgendwie.
Ja,
ist das gerne. Denn Kassenleistung dann, oder?
Also zum Teil, sage ich mal, was die Krankenkasse bezahlt, das ist ein Stück Kunststoff, was zwischen die Zähne kommt, was mehr oder weniger verhindert, dass Zahn auf Zahn Kontakt hat, und sondern da hat dann plötzlich Zahn auf Kunststoff und es schützt dadurch die Zähne. Wenn man jetzt aber so diese Thematiken, die wir jetzt besprechen, und wenn man das wirklich gelöst haben will und wirklich möchte, dass sich jemand Zeit nimmt und auch diese Schienen gut eingestellt werden, dann ist das keine Kassenleistung.
Okay, okay. Aber ich gehe davon aus, dass viele, die jetzt uns zuhören, so viel in den Sport investieren, ich sag nur so ein Scheibenhinterrad für 2.500 Euro sich da hinstellen, ja, dass da sicherlich da Bereitschaft ist, wenn da wirklich eine Problematik entsteht, okay?
Genau. Spannend. Mhm. Also eine aerodynamische Kette fürs Fahrrad, ich weiß nicht, was die kostet, oder diese Kleinstteile, wo man versucht, noch irgendwie 20 Gramm zu sparen. Da geht's da richtig ins Geld, glaube ich, gell? Da kann man sich auch mal eine Schiene gönnen.
Genau.
Ja.
Gibt's ja dann irgendwelche Wadensleeves, die dann nochmal 3 Watt rauskitzeln, die aber dann 120 Euro kosten praktisch.
Ja.
Klar, logisch. Okay. Ja, sehr gut. Jetzt aber hauptsächlich haben wir es gerade gesprochen, eher so im therapeutischen Bereich. Das heißt also, da muss jetzt auch eine Beschwerdesymptomatik entstanden sein. Ist es denn auch vorstellbar, das prophylaktisch zu machen oder zu sagen, hey, ich bin jetzt fit, ich möchte aber vielleicht sogar leistungssteigernd was machen?
Ja, also das ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Das ist auch sehr, sehr sportartspezifisch. Also manche Sportarten bieten sich für sowas sehr gut an. Grundsätzlich so Leistungstuning oder Leistungsverbesserung, das kann man auf verschiedenen Wegen, kann man sich sowas eigentlich vorstellen. Gutes Beispiel ist eigentlich der Fußball. Also das war schon wann sind wir Fußball-Weltmeister geworden? 2014 in Brasilien?
Oh je, du.
14 war es, glaube ich. 2014 in Rio Weltmeister geworden. Und damals hatten die in dem medizinischen Team schon einen sogenannten Neuroathletiktrainer, dabei. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt oder schon mal gehört hast.
Ja.
So neurozentriertes Training. Das basiert grundsätzlich darauf, unser Körper, unser Organismus, wir haben Sinnesorgane, also Augen, Tastorgane und so weiter. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir sehr hochwertige Informationen aus der Umwelt bekommen, also irgendwie ein sehr klares Bild sehen. Und dieses Bild wird dann ans zentrale Nervensystem weitergeleitet und das Nervensystem muss dieses Bild dann sozusagen interpretieren. Und dann mit diesen Informationen wird dann ein motorischer Reiz an die Muskulatur weitergegeben und dann folgt auf diesen Reiz sozusagen eine Bewegung. Und jetzt ist es so, wenn wir Informationen über die Sinnesorgane bekommen, die nicht hochwertig sind oder die aus irgendwelchen Gründen fehlerhaft sind, dann schaltet der Körper in einen sogenannten Sicherheitsmodus und stellt plötzlich nicht mehr die volle Kapazität zur Verfügung. Also er sagt, stopp, irgendwas passt nicht und wir hören jetzt auf. Das kann zum Beispiel, gutes Beispiel sein, bei Mountainbike-Fahrer, Downhill-Mountainbiker, der irgendwie ein Rennen fährt, wenn der jetzt einen falschen Biss hat, der hat meinetwegen auf einem Zahn einen Störkontakt und der fährt so einen Berg runter, hat keine Schiene zwischen den Zähnen und fährt so eine Schotterpiste runter und beißt dabei 100 Mal in einer Minute die Zähne zusammen. Und jedes Mal ist dieser eine rechte obere Backenzahn als Beispiel ist da, der immer so ein Störsignal sendet. Dann merkt der Körper, hey, hier irgendwas stimmt nicht und der fährt sozusagen in einen Sicherheitsmodus und man kann nicht mehr die Leistung abrufen, die man eigentlich abrufen möchte. Und dasselbe ist dann zum Beispiel in dem Fall beim DFB. Die haben gesehen, hey, wir machen unsere Tests, Neuroathletiktraining, und es funktioniert, die Sportler sind dadurch beweglicher, die haben eine bessere Koordination und so weiter und und haben dann diese Trainer verpflichtet. Und vom Funktionsprinzip ist dasselbe in der Zahnmedizin, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass bei den wenigsten Leuten, dass sie wirklich einen Biss haben, der, sag ich mal, zu 100% harmonisch ist und wo der Unterkiefer wirklich auch 100%ig dahin gehen kann, wo er gerne hin möchte, dann ist es eine gute Taktik zu sagen, wir machen demjenigen eine Schiene, die auch im Training oder im Wettkampf getragen werden kann, die einfach den Biss sozusagen harmonisiert und wir dadurch dem Körper ein möglichst klares Bild weiterleiten wollen und schon mal diesen Störfaktor falscher Biss schon mal ausgeschlossen haben dadurch. Mhm. Also das ist dieses neurozentrierte Training, das gibt's im Fußball, das gibt's im Biathlon, wenn die da irgendwie Skifahren und sind außer Atem und dann müssen die plötzlich schießen und die haben eine Wettkampfschiene drin, auf die den Unterkiefer ausruhen können, ein bisschen zusammenbeißen können, aber wirklich einen sehr, sehr schön harmonischen Biss haben, dann können die plötzlich besser treffen, als wenn sie auf ihre eigenen schiefen Zähne vielleicht draufbeißen.
Ist das denn, wenn du so ein Ding im Mund hast, sag ich mal, behindert das die Atmung? Ist das leistungslimitierend? Ich komme jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre jetzt hier 185 Kilometer Rad, an der Belastungsgrenze, Mund-Nasen-Atmung, hab dann so ein Ding im Mund drin, muss dann noch unterwegs vielleicht sogar noch was essen. Ja, auf jeden Fall muss ich was essen und Energie zuführen. Ist das denn da praktikabel?
Das ist eine gute Frage. Ich denke auch vom Gefühl her, so wie du sagst, wird man jetzt meinen, hey, ich habe keinen Bock, da so eine Schiene drin zu haben, wenn ich irgendwie Intervalle fahre oder da irgendwie All-Out gehe. Das ist sicherlich ein Gebiet, wo es noch mehr Studien braucht. Aber was ich zum Beispiel sagen kann, im Eishockey, also wir haben in Augsburg längere Zeit auch Eishockeyspieler von der DEL betreut. Und da ist es so, wenn man denen einen gut angepassten Mundschutz macht, um die Zähne zu schützen und der relativ filigran ist, dann gibt es da Studien, die zeigen, die Sauerstoffaufnahme mit diesem Mundschutz im Mund ist höher als ohne Mundschutz im Mund.
Krass.
Also eigentlich genau gegenteilig als das, was man meinen würde. Da gibt es jetzt verschiedene Theorien, warum das so ist. Eine Theorie ist zum Beispiel, dass durch dieses Teil, was man im Mund hat, muss man einfach die Atemmuskulatur mehr anstrengen. Also man muss einfach mit mehr Gewalt die Luft einziehen, um da wirklich viel reinzukriegen und dadurch einfach unterbewusst die Sauerstoffaufnahme steigert. Wie gesagt, das ist jetzt nicht 100% evidence-based, aber es gibt Studien, die diese Folgerung eigentlich nahelegen.
Ich könnte mir vorstellen, vielleicht zu sagen, okay, vielleicht mach's zumindest im Training mal, um da vielleicht besser trainieren zu können und dann im Wettkampf, naja, guck ich mal, wäre auch eine Möglichkeit, sage ich
also
mal.
Also ich glaube auch, das ist im Triathlon klar, wir hatten es vorher, also wenn man jetzt schon Zone 2 Training macht, wir hatten es vorher auch von Mund- und Nasenatmung, also das können wir gleich nochmal sprechen,
ja, genau.
Dass Nasenatmung sehr gesund ist. Man kann da schon probieren bei, sage ich mal, entspannteren Läufen, wenn man wirklich so Regenerationslauf oder irgendwie langen Dauerlauf macht, dass man vielleicht mal probiert, so lang wie es geht, durch die Nase zu atmen, weil es einfach sehr gesund ist, gesünder als eine Mundatmung. Ab einem gewissen Punkt geht es einfach nicht mehr. Okay, dann macht man Mund auf, dann hat man eine Mund-Nasen-Atmung. Ob dann so eine Schiene in dem Bereich, in dem Moment was hilft, eher zweifelhaft, also würde ich eher nicht sagen. Was aber zum Beispiel Bereiche sind, wenn man jetzt sagt, man macht unterstützend nochmal Krafttraining. Mhm. Ja, man macht Krafttraining, Koordinationstraining und solche Geschichten, dann ist es auf jeden Fall eine Sache, die hilft.
Das hattest du ja im Vorfeld mir mal erzählt, dass dann Krafttraining mit Schiene unter Umständen, dass da plötzlich mehr Gewichte oder ein höheres Trainingsload absolviert werden kann. Gibt es da Studien auch dafür?
Da gibt es tatsächlich Studien drüber. Also da gibt es auch Forschungsgruppen auch in Deutschland, in Frankfurt zum Beispiel. In Deutschland muss man sagen, die Forschung, die ist da so ein bisschen hinterher. Also zum Beispiel in Ländern wie USA natürlich, aber interessanterweise auch in Japan ist zum Beispiel so, dass eigentlich in jeder zahnmedizinischen Fakultät auch eine Sportzahnmedizinfakultät angehängt ist. Also die Japaner, wenn man sich so Studien anschaut mit Biss, was macht es mit dem Gehirn und so weiter, das sind immer japanische Studien hauptsächlich. Also die machen da sehr viel. Da gibt es zum Beispiel, das wirst du wahrscheinlich jetzt als Sportmediziner besser wissen als ich, wenn du jetzt den Patellasehnenreflex prüfen willst bei Leuten. Also dass man mit so einem Hämmerchen, ich habe das jetzt noch nie selber gemacht, also man klopft den Leuten da so ein bisschen auf die Kniescheibe vorsichtig, oder? So
unterhalb der Kniescheibe.
Unterhalb der Kniescheibe und will dann diesen Reflex auslösen, dass der quasi der Unterschenkel so hochschnappt. Und dann scheint es Leute, also ich kenne das jetzt nur in der Theorie, dann scheint es Leute zu geben, die einfach aufgrund ihrer Beschaffenheit, wo sich dieser Reiz nicht auslösen lässt, weil sie einfach eine sehr hohe Reizschwelle haben, um diesen Reflex wirklich zu triggern. Und dann kann man hergehen, da gibt es einen sogenannten Yendrasik-Handgriff, dass man sagt, man lässt die Leute vom Oberkörper, also man lässt sie die Hände ineinander verschränken und dann einfach so die Hände und die Arme sozusagen auseinanderzuziehen, um dann im Oberkörper eine Vorspannung herzustellen. Und dadurch, durch diesen Reiz, der im Oberkörper stattfindet, reicht dann am Ende trotzdem dieses Klopfen auf die unterhalb der Kniescheibe. Die summieren sich dann und lösen dann am Ende trotzdem diesen Patellasehnenreflex aus, weil man den Reflex da oben gebahnt hat. So nennt sich das, glaube ich.
Genau, genau.
Und jetzt ist es so, wenn wir uns das als Zahnmediziner zunutze machen wollen für so eine Leistungssteigerung, dann würde man hergehen und sagen, wir brauchen eine Schiene, die möglichst im Seitenzahngebiet relativ weich aufgebaut ist, dass es wirklich auch angenehm ist, da drauf zu pressen. Und stellen die in der richtigen Bissposition ein, geben die den Sportlern. Und wenn die jetzt meinetwegen 200 Kilo Kreuzheben machen müssen und die beißen zu, ja, dieses Zubeißen und diese Spannung, die man dann oben im Kopfbereich eigentlich ausbringt, die führt einfach dazu, dass Reflexe gebahnt werden, also Gelenkstabilität wird höher, Schnellkraft wird messbar höher, Dehnungszyklen werden kürzer und so weiter. Also es ist wirklich nachweislich so, wenn man fest oben zubeißt, auf so einer Schiene, die es dem Menschen, dem Sport auch angenehm macht, drauf zuzubeißen, ja, die darf dann nicht sehr hart sein, dann führt es das dazu, dass der ganze Körper eigentlich spritziger wird und besser reagiert und so weiter.
Also Sinn macht es ja auf jeden Fall schon mal in Sportarten, wo sowieso ein Mundschutz getragen wird. Also so ein Bissschutz, oder? Sagen wir Basketball, American Football, Eishockey, da wird ja sowieso meistens auch ein Zahnschutz getragen. Und da wird es ja sowieso schon mal Sinn machen, bevor ich jetzt so 0815-Schutz da drin trage, dass ich gleich schon mal schaue, dass ich den halt dann vom bisher optimiere.
Also das auf jeden Fall. Es ist klar, diese so Boil-and-Bite-Mundschütze oder wie das heißt, die man irgendwie im Supermarkt kauft, ja, die macht man dann warm und passt die an. Das ist halt kostengünstiger, klar, als das, was beim Zahnarzt gemacht wird. Aber der Mundschutz vom Zahnarzt hat den Vorteil, es ist zum einen viel, viel weniger Volumen. Also wir können mittlerweile, das wird in Millilitern gemessen, wir können da sehr filigrane Mundschützer bauen. Behindert nicht so arg. Und zum anderen ist es so, wenn man weiß, wohin der Unterkiefer möchte und da einfach so ein bisschen drauf schaut, dann stellt man diesen Mundschutz so ein, dass der Unterkiefer da in die ideale Situation sozusagen reinbeißt und wir dadurch wirklich eine schöne physiologische Kieferposition haben, dadurch wieder eine schöne Kopfposition haben, Körperposition und so weiter. Also dadurch nochmal die Körperstatik sicherlich verbessern.
Wahnsinn. Unglaublich spannend. Krass. Du hattest vorhin erzählt, vielleicht wollen wir so ganz langsam switchen, denn die Zeit, wir haben schon tatsächlich eine halbe Stunde. Man denkt es kaum.
Man denkt es kaum, ja.
Wir hatten im Vorfeld schon gesprochen, du hast gesagt, naja, so ein Podcast ist nicht wie ein Vortrag, das kann man gar nicht irgendwie planen. Ich habe gesagt, du wirst sehen, wir quatschen und die Zeit rennt vorbei eigentlich und das ist immer so, gell?
Die Zeit rennt und es ist mehr so ein Zweiergespräch.
Genau, so ist das.
Also man, genau. Das ist, ja, ist cool. Auf jeden Fall,
ja. Und was vorhin auch noch angesprochen wurde, was wir angesprochen haben, war Stichwort Atmung gewesen. Du hattest so ein bisschen was hast du gesagt, von hochgewachsenen Köpfen und Mundzukleben gesprochen, Intelligenzentwicklung. Ja. Kannst du uns da mal hin entführen?
Genau, also Thema Atmung würde ich jetzt mal sagen, gerade im Ausdauersport ohne Atmung braucht man gar nicht anfangen, glaube ich. Also Atmung ist ein sehr zentrales Thema. Und um das so ein bisschen zu erklären, da muss man eigentlich anfangen, so sage ich mal, im Kindesalter, wenn die skeletale und die Schädelentwicklung stattfindet. Das ist dann oftmals so im Alter um die 10 Jahre drumherum, wo man eigentlich sich am meisten im Wachstum tut, aber teilweise auch jünger, also wirklich 5, 6, 7 Jahre, 10 Jahre, 12 Jahre, dann irgendwann wird es weniger. Und was wir jetzt auch ganz oft in der Zahnarztpraxis sehen, dass einfach mittlerweile sehr, sehr viele Leute, die atmen nicht durch die Nase, wie es eigentlich von der Natur vorgesehen ist, sondern die haben sich aus verschiedensten Gründen haben sich angewöhnt, durch den Mund zu atmen. Und da gibt es amerikanische Studien, die mittlerweile schätzen, um die 50% der Bevölkerung atmen eigentlich eher durch den Mund oder teilweise durch den Mund. Ich würde jetzt erfahrungsgemäß in der Praxis sagen, es sind mindestens so viele, ja, wenn nicht sogar mehr. Und gerade bei den ganz
auch,
jungen,
auch in Ruhe, meinst du?
Auch in Ruhe, ja. Okay, also krass. Man sieht es den Leuten dann schon, wenn man mit denen redet und man schaut sich einfach an, ist der Mund offen, ist der Mund zu. Und man sieht es dann ganz oft bei den, also gerade bei den Kindern schon, wenn die zum Beispiel schiefe Zähne oder eng stehende Zähne haben. Naturgemäß ist es so, die Kinder oder auch die Erwachsenen, die sollten während der Schädelentwicklung sollten den Mund geschlossen haben. Und die Zunge, die sollte sich oben am Gaumen befinden und dadurch, Zunge ist ja ein starker Muskel, sollte dadurch den Gaumen in die Breite und nach vorne ausformen. Gleichzeitig sollte die Zunge dadurch den Unterkiefer mit nach vorne ziehen, dass das ganze untere und mittlere Gesicht sich eigentlich nach vorne entwickeln und wir dadurch eine breite Nase oben haben, breite Atemwege hinten, breite Kiefer und dann sollten eigentlich auch alle Zähne schön Platz haben. Wenn sich diese Kinder jetzt angewöhnen, durch die Nase zu atmen, das kann auch ganz banal sein, dass die sich einfach das von den Eltern abschauen, durch Spiegelneuronen kopieren die das Verhalten der Eltern, dann atmen die plötzlich viel durch den Mund. Zunge muss plötzlich, die liegt nicht mehr oben, sondern die Zunge muss unten am Zungengrund sitzen, damit die Luft auch wirklich einströmen kann. Und Folge davon ist dann, dass die Zunge nicht mehr oben am Gaumen ist, das heißt die Wangenmuskulatur, die hat kein Widerlager. Also die Zunge drückt nicht den Kiefer nach außen, den Oberkiefer, sondern die Wange hat quasi freies Spiel und hält den Oberkiefer dadurch schmal. Das heißt, diese Kinder, die entwickeln dann einen sehr schmalen Zahnbogen, die haben dann einen sehr hohen Gaumen auch, haben dann Zahnengstände dadurch. Und wenn man sich das im Skelett jetzt mal vorstellt, wie ist so ein Schädel aufgebaut, dann ist das Gaumendach ist gleichzeitig der Boden der Nasenhöhle. Das heißt, wenn sich natürlich der Gaumen nicht in dieser Zeit in die Breite entwickelt, dann entwickelt sich die Nase auch nicht in die Breite, sondern die Nasenhöhle bleibt schmal, die Nebenhöhlen bleiben schmal und der ganze Schädel und die Nase entwickelt sich eher nach oben. Das sind dann sogenannte vertikale Wachstumstypen, denen man das eigentlich schon ansieht. Ja, also einfach sehr schmale Gesichter, hoher Gaumen, Zähne stehen eher eng, Nase eher so nach oben gewachsen und demzufolge auch, was wir vorher hatten, Symptome, Atemwegsprobleme, also Septumdeviation, schlechte Luft durch die Nase, Mandeln immer vergrößert, wiederkehrende Infektionen, also Halsschmerzen, vielleicht Mandeln irgendwann rausgekommen. Wenn man hinten in den Rachen schaut und sagt, bitte mal A sagen, dann sieht man schon irgendwie große Mandeln und einfach ein geröteter Rachen.
Habe ich ganz viele Patienten, ja, die das einfach haben, ohne erkennbaren Grund, okay?
Genau, und das ist dann oft so, also was man ganz oft hört, dass die Leute dann sagen, ja, Mandeln sind bei mir schon im Kindesalter eigentlich rausgekommen, weil eben damals wiederkehrende Infektionen da waren. Und statt aber die einfach eine Verhaltenstherapie zu machen, Logopädie und diesen Ursprung, diese Mundatmung zu therapieren, wird darauf nicht geschaut, sondern wurden eben einfach kausal die Mandeln dann rausgemacht. Und genau, also das mal nur so in der Schädelentwicklung sozusagen. Und jetzt ist es natürlich so, wenn mal dieses skeletale Wachstum vorbei ist, wenn jetzt jemand erwachsen ist und sieht, hey, ich bin jetzt vertikal gewachsen, ja, ist auch kein Weltuntergang, da kann man trotzdem ein schönes Leben haben, aber man weiß, okay, man hat sehr schmale Kiefer, man kriegt nicht so gut Luft, dann ist die Frage jetzt auch als Triathlet, hey, ich will trotzdem Triathlon machen, was mache ich jetzt? So einfache Sachen, dass man einfach im Alltag schon drauf achtet, wenn man jetzt irgendwie kocht oder wenn man in der Arbeit ist oder irgendwie Büroarbeit macht, einfach Mund zu, einmal den Mund zu machen und schön durch die Nase atmen, ja, ist einfach viel, viel gesünder. Dann gibt's noch so Späße, was wir vorher hatten. Gerade nachts ist es ganz oft auch Thema. Jetzt nicht nur mit Zähneknirschen, aber dass man nachts auch einfach schlecht Luft bekommt, dass man viel durch den Mund atmet. Dann fangen die Leute an zu schnarchen, haben vielleicht auch als nächste Stufe dann Atemaussetzer nachts und wachen einfach am Morgen auf und merken, hey, ich habe eine ganz trockene Kehle, ich habe schlecht geschlafen, ich bin gereizt, ich fühle mich nicht erholt und so weiter. Das kann auch wirklich ein Hinweis einfach sein, dass man schlecht schläft, weil man nachts sehr, sehr viel durch den Mund geatmet hat.
Und da hast du ja gesagt, kann man ja mal probatorisch den Mund nachts abkleben.
Kann man sich den Mund abkleben?
Wobei ich da viele Patienten mir vorstelle, die ja so phobische Probleme haben, wenn die hören, Mund zugeklebt, die kriegen ja gleich Panik. Und für die ist es, glaube ich, ganz, ganz, ganz schlimme Vorstellung.
Also ich habe mir anfangs auch überlegt, wenn ich das dem Patienten empfehle und dann passiert mal irgendwas, was passiert dann mit mir? Ja, da kriege ich dann Ärger. Es gibt einen ganz guten Test, dass man einfach sagt, man besorgt sich diese so Mouth-Tapes oder da gibt's ja ganz gibt's verschiedene das? Produkte.
Gibt's Mouth-Tapes?
Da gibt's ich habe gesehen, die günstigen, die sind oftmals aus oder müssen nicht, die sind oftmals aus diesen Kinesio-Tapes gemacht, so Zuschnitte aus diesen Kinesio-Tapes für Muskeln, die man dann drüber klebt und die lassen sich dann gut wieder entfernen. Und dann testet man es einfach aus tagsüber, man macht es 15 Minuten lang und schaut einfach, kann ich 15 Minuten lang durch die Nase atmen, funktioniert es? Wenn ja, super, dann kann man es die ganze Nacht machen. Wenn nein, okay, dann sollte man vielleicht zum HNO-Arzt gehen und sagen, schau mal, ich kann nicht mal 15 Minuten durch die Nase atmen. Das ist dann auch kein gutes Zeichen. Aber
ich stelle mir jetzt gerade erst praktisch vor, so ein Paar liegt da im Bett, hat vielleicht erst sogar ein bisschen Spaß gehabt und dann sagen sie sich gegenseitig gute Nacht. Und bevor sie das Licht ausknipsen, klebt sich jeder so ein Ding drüber.
Ja, also eher so Biohacker-Pärchen, die alles optimiert haben und dann das auch noch, die verkraften das wahrscheinlich. Okay. Ansonsten ist es halt, muss man praktischerweise so sagen, je nachdem wie stark das dann vorangeschritten ist, wie hoch der Leidensdruck auch ist von dem Patienten, ist es die Vorstufe zu dieser sogenannten CPAP-Maske.
Ja klar.
Das heißt, da gibt's
ja ganz schlimm.
Ja, genau. Und das ist dann, glaube ich, für die Beziehung noch schlechter, so ein lautes Gerät da nebeneinander liegen zu haben als so eine.
Die Leute sehen ja aus, als ob sie auf den Mars fliegen würden, praktisch.
Ja, total. Gruselig, also das ist dann wirklich so, die Leute, die den Leidensdruck haben und die merken dann, es tut ihnen gut, die machen das dann trotzdem. Ja.
Also so ein Mouth-Tape wäre meiner Vorstellung tatsächlich wirklich noch angenehmer als dann wirklich so ein CPAP-Gerät.
Ja, definitiv.
Sehr, sehr spannend. Du hattest noch einen Satz erwähnt vorhin, Intelligenzentwicklung, Kinder.
Genau, also da gibt's auch interessante Studien, die sagen, dass das menschliche Gehirn in der Entwicklung, das braucht sehr, sehr viel Sauerstoff. Eigentlich bis zum jungen Erwachsenenalter, wo dann diese ganzen emotionalen Areale gebildet werden, Präfrontal- und Frontallappen und so weiter. Also braucht sehr, sehr viel Sauerstoff. Und bei ganz vielen Kindern ist es eben, wie gesagt, so, wenn man darauf achtet, die atmen dann sehr viel durch den Mund, wenig durch die Nase. Man erkennt es dann an schiefen Zähnen, hoher Gaumen. Oftmals auch so, sag ich mal, die sind so ein bisschen schlapp. Ja, die schlafen nicht gut, die haben so ein bisschen so dunkel unterlaufene Augen, das nennt sich so Venous Pooling, das ist auch so ein sekundäres Zeichen für diese Mundatmung. Und diese Studien, von denen ich jetzt gesprochen habe, die konnten dann wirklich zeigen, okay, diese Kinder, bei denen man nachgewiesen hat, dass die vermehrt durch den Mund atmen, die sind auch in einem späteren Alter statistisch signifikant verhaltensauffälliger als Kinder, die eben vermehrt durch die Nase atmen. Und da wurde eben auch der Zusammenhang als Theorie aufgestellt, dass einfach dem Gehirn in dieser ganz kritischen Phase nicht so viel Sauerstoff zur Verfügung gestellt werden konnte durch diese Mundatmung. Also wir wissen, durch Nasenatmung, einfach weil das von der Natur so gewollt ist, können wir bis zu 20% mehr Sauerstoff aufnehmen als über Mundatmung.
Für mich war jetzt, wenn ich jetzt so einen lockeren Dauerlauf mache, die Atmung eigentlich was komplett Sekundäres. Ich habe einfach so geatmet, wie es halt kommt. Würdest du sagen, wenn man die Chance hat, die Intensität noch relativ gering ist, dass man sich doch zwingt, eher mal durch die Nase, jetzt vorausgesetzt Wetter passt, klar, wenn es im Winter jetzt -5 Grad hat, versuche ich auch mich zu zwingen, durch die Nase zu atmen, aber würdest du sagen, hey, man versucht, solange es geht, durch die Nase zu atmen, bevor man dann umschaltet?
Also ich kann mir vorstellen, dass man da einzelne Sessions machen kann, wo man das gezielt so macht. Es gibt ja auch im Krafttraining oder auch im Ausdauertraining diese Resistance-Masken, wo man, glaube ich, mit Absicht so eine Resistenz erzeugt, dass man nicht so gut atmen kann, einfach um da gewisse Strukturen besser zu trainieren. Genau, Muskulatur besser zu trainieren. Und so in die Richtung würde ich sagen, würde ich mir das auch vorstellen, wenn man einen strukturierten Trainingsplan hat, dass man gezielt sagt, hey, wenn ich richtig langsam laufe, Regenerationslauf, langer Dauerlauf, einfach so lang, wie es geht und dann irgendwann ist auch gut, dass man das jetzt nicht zum Zwang macht, sozusagen. Okay. Aber wie gesagt, also Nase, in der Nase wird die Atemluft angewärmt. Wir haben da Filtersysteme, die ganzen Staubpartikel, Bakterien, Viren rausfiltern. Ganz interessant auch zum Thema Herz-Kreislauf-Gesundheit und Blutgefäße, weil das ja auch im sag ich mal, Triathlon sehr großes Thema ist, wie viel Sauerstoff kann man ausnehmen, wie gut ist die Durchblutung, dass man sagt, diese Stickstoffoxide, die dafür da sind, die Blutgefäße zu weitern und die Gefäße eigentlich geschmeidig zu machen, die werden hauptsächlich in der Nase produziert und die werden tatsächlich nur dann wirklich gut ausgeschüttet, wenn man durch die Nase atmet und die Nasennebenhöhlen dadurch stimuliert werden und so weiter. Also hat wirklich auch einen positiven Effekt einfach auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit.
Krass. Für mich als Humanmediziner sind das, obwohl ich jetzt schon lange im Beruf drin bin, alles ganz neue Geschichten, die ich noch nie gehört habe. Umso spannender.
Rote-Bete-Saft, oder? Kann ich mich erinnern, wo wir vor ein paar Jahren auch mal Triathlon ein bisschen ausprobiert hatten, dass irgendwann mal auf YouTube Rote-Bete-Saft erhöht irgendwie die Durchblutung in den Gefäßen und es sind auch diese Stickstoffoxide, die man dadurch versucht aufzunehmen.
Genau. Das ist auf jeden Fall. Ja, krass. Also super spannend. Weckt ganz neue Assoziationen, Möglichkeiten, nochmal drüber nachzudenken, sein eigenes Verhalten nachzudenken, das Training nochmal nachzudenken, auch für mich als Arzt nochmal drüber nachzudenken, wie ich in der Diagnostik von Beschwerden weitergehe. Und ich denke, dass wir da sicherlich, bin ja froh, dass wir den Kontakt jetzt haben. Und ich sag ja, so ein Mediziner, der lebt natürlich auch von seinem Netzwerk und immer toll, dann ja solche Leute wie dich da so ein bisschen, ja, vielleicht ein Angel zu haben, aber zumindest zu kennen, gell? Mhm. Sehr super toll. Wir wollten Thema Nummer 3, klar, wenn schon hier ein Zahnarzt endlich mal sitzt, über das Thema Zähne und Sport sprechen. Ich habe dieses Jahr selbst ein Zahnerlebnis gehabt. Höre das Podcast, das wissen ja, dass wir immer beim Jürgen Zeck hier in Phuket trainieren, in Shangtalai. Und der Shangtalai-Pool, der wird nicht mit Chlor sauber gehalten, sondern mit ganz hoch verdünnter Salzsäure. Dieses Jahr gab es sogar einen kleinen Eklat, weil die Konzentration schlecht war. Die Leute haben sich dann wirklich da ein bisschen leicht verätzt. Das hat zur Konsequenz, weil wir ja beim Schwimmen doch den Mund aufhaben und Wasser ausatmen und zumindest die Zähne in Kontakt treten mit dem Wasser, dass wir alle nach dem Schwimmen extrem stumpfe Zähne gehabt haben. Also das nur am Rand, das schlecht. War sehr schlecht, glaube ich. Gell? Ja. Was würdest du da sagen? Erstmal da ist natürlich, das ist eine sehr exotische Ausnahme. Ja, hier wird ja nicht mit Salzsäure irgendwie desinfiziert. Einige, die dort sesshaft sind und wohnen, haben mittlerweile Zahnschienen, mit denen sie schwimmen, um die Zähne da so ein bisschen zu schützen. Nahezu alle putzen sich danach die Zähne nochmal. Was würdest du jetzt sagen? Jetzt so Kontakt mit Salzsäure, stumpfe Zähne, haben wir ja manchmal auch, wenn wir jetzt irgendwelche oxalathaltige Nahrungsmittel nehmen, Rhabarber beispielsweise, wo die Zähne so ein bisschen, jeder kennt das ja, die Zähne so ein bisschen stumpf werden. Was sollte man? Sollte man die Zähne nachputzen? Sollte man irgendwie kalziumreiches Mineralwasser trinken? Oder was würdest du da empfehlen?
Also prinzipiell nach dem Swimmingpool, wenn sich die Zähne stumpf anfühlen, ich weiß es nicht, wie viel die da reingehauen haben, aber da müsste man mal so einen pH-Indikatorstreifen reinhauen und mal schauen. Prinzipiell ist es so, es ist ja in der Natur auch so vorgesehen, dass wir Säuren konsumieren, Obst, solche Geschichten, also das ist ja alles so vorgesehen. Und im Speicher sind auch verschiedene Puffersysteme, die speziell dafür ausgelegt sind, diese Säuren eben zu puffern. Die brauchen eine gewisse Zeit. Also wenn man jetzt sagt, man isst irgendwas, das muss jetzt nicht mal ultra sauer sein, aber jede Nahrung oder irgendwas wird am Ende verstoffwechselt zu Säure. Das heißt, man isst was und dann sollte man, sag ich mal, mindestens eine halbe Stunde am besten nicht Zähne putzen. Ja.
Okay.
Am besten Mund ausspülen, schauen, dass alle Speisereste, alle Kohlenhydrate, die da irgendwo kleben, dass sie so ein bisschen weggespült werden.
Weil es gibt ja manche Menschen, die haben so einen fast schon Reflex, die essen was und gehen direkt nach dem Essen zum Zähneputzen.
Ja. Würdest du sagen, eher kontraproduktiv? Eher kontraproduktiv. Okay. Man kann das schon danach machen, aber jetzt nicht unmittelbar danach.
Okay.
Also so halbe Stunde sowas warten. Was sonst noch sehr interessant ist, gerade jetzt für Ausdauersportler, die sich natürlich auch verpflegen müssen und so weiter, das ist auch die Frequenz der Säure, die zugeführt wird. Also diese Puffersysteme, die brauchen einfach eine gewisse Zeit, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Und wenn man sich aus dem Studium Biophysik, kennst du noch vielleicht diese Stefan-Kurve mit pH-Wert und so weiter, wenn man sich das mal vor Augen führt und sagt, das Schlimmste für den pH-Wert im Mund ist, sage ich den Patienten auch immer, wenn die jetzt alle halbe Stunde oder alle Stunde mal irgendwas zuführen, eine Scheibe Apfel oder einen Schluck Cola oder einen Schluck Apfelschorle, Also jede Stunde irgendwas zuführen, was dann wieder diesen pH-Wert in den Keller treibt.
Okay,
weil krass. Dann haben die körpereigenen Puffersysteme haben eigentlich nie die Chance, wirklich den pH-Wert im Mund wieder wieder ins Gute zu kehren. Das ist im Alltag, sage ich mal, gut zu bewerkstelligen, dass ich den Leuten sage, hey, ihr könnt das alles trinken oder essen, aber möglichst gebündelt mittags, dann eine Stunde warten, dann Zähne putzen und dann erst wieder abends, dann funktioniert es gut.
Und die Tasse Kaffee, die nebendran steht bei mir auf dem Pult?
Die ist okay, das ist kein Problem.
Also ich habe permanent den ganzen Tag von morgens bis abends fließen irgendwann so 5 Tassen rein.
5 Tassen, okay.
Aber so alle Viertelstunde wird man da dran getrunken, sag ich mal.
Also sehe ich eigentlich kein Problem. Okay. Wie das jetzt, wenn da noch ein bisschen Milch drin ist, weiß ich nicht, aber Kaffee ist gar nicht so schlecht, wie jetzt die meisten Leute meinen.
Ah, okay. Ja. Okay. Also ISO-Getränke schlimmer hast du. Gibt ja, wir kennen es ja von kleinen Babys, die auch dann lange an der Flasche nuckeln, dass dann vorne die Schneidezähne dann dementsprechend halt drunter leiden.
Das ist diese Flaschenkaries, die man kennt, das kommt meistens über die Getränke. Ja, also die alles, was sauer ist, es ist so, wenn man sich vorstellt, wie entstehen Löcher, wie gehen Zähne kaputt. Dass man isst irgendwas, sagen wir mal einen Keks. Dieser Keks wird von, diese Kohlenhydrate werden von Bakterien verstoffwechselt zu Säuren und die Säure löst den Zahnschmelz und dann ist Dentin auf. So entsteht ein Loch. Wenn wir jetzt ständig Säure hinzuführen durch Isodrinks, Cola und so weiter, dann umgehen wir diese Bakterien, dann brauchen wir die überhaupt nicht mehr, sondern wir führen diese Säure direkt zu. Das ist so eine, im Englischen sagen die so Acid Attack, Direct Acid Attack, also wir führen die Säure direkt zu und die Zähne werden sofort aufgelöst. Und man sieht da teilweise wirklich innerhalb von kürzester Zeit, da gab zum Beispiel einen Patienten, der wenn man da so ein Monitoring macht, dass man die Zähne scannt und ein halbes Jahr später sieht, hey, hier sind in einem halben Jahr wirklich bei einem jungen Patienten ist viel Zahnsubstanz verloren gegangen. Und da hat man gefragt, was hast du jetzt anders gemacht? Hat er gesagt, hey, ich habe mich jetzt auf einen Wettkampf vorbereitet. Ich habe jetzt Kreatin teilweise, so Drive-Scooping, habe jetzt hier trocken Kreatin reingepfiffen.
Gibt's das?
Und noch wird scheinbar gemacht, ja. Okay. Da spart man sich dann das Wasser, dann Isodrinks und so weiter. Also ich sage den Leuten immer, gerade wenn die sich auf einen Wettkampf vorbereiten und da wirklich viel kohlenhydratreiche und zuckerhaltige Sachen regelmäßig zuführen sollen, geht nicht anders im Triathlon, dann möglichst wirklich schauen, nichts Saures. Also vielleicht einfach, was du in der letzten Folge meintest, vielleicht einfach ein Zucker, der gut geeignet ist in Kombination mit Salz, aber eben nichts, was irgendwie Säure enthält, wie diese klassischen Isodrinks, oder da zumindest checken, was sind da für Bestandteile drin, wie viel Säure ist da drin, was ist der pH-Wert, und dann möglichst auf Sachen umsteigen, die alkalisch sind. Also das wäre das Beste für die Zähne.
Ich hatte ja letztes Mal so ein bisschen halb Werbung gemacht von meinem Lieblingsanbieter. Ich nenne jetzt mal keinen Namen, fängt mit M an. Und da merke ich definitiv, das Ding schmeckt absolut null sauer. Ja, das schmeckt wirklich wie gelöster Traubenzucker, sage ich mal, so ein bisschen. Und da gibt's halt im Vergleich dazu andere, wenn ich jetzt, ja, heute habe ich so ein Pulver genommen, das hat ja richtig Fruchtgeschmack dann drin, ja, was eigentlich dann auch gar nicht so angenehm ist, gell? Also würdest du sagen, alles, was so in ISO-Bereich geht, was so fruchtig schmeckt, ist dann doch eher schädlich?
Tendenziell ja, also die meisten von den Produkten sind sauer tatsächlich. Ob man jetzt vom Geschmack, also wenn jetzt irgendwas neutral schmeckt, rückfolgern kann, ob das wirklich basisch ist oder sauer ist, das kann ich jetzt so pauschal gar nicht sagen, aber es ist ein interessantes Thema, was man eigentlich mal nachforschen sollte, weil es ist eigentlich, wäre es auch cool, ein ISO-Getränk zu haben, was bei dem man weiß, dass es den Zähnen eigentlich nicht so sehr zusetzt.
Also was mir auffällt tatsächlich, wenn ich habe doch Kontakt zu einigen Profi-Triathleten oder Ex-Profi-Triathleten, und dass der Zahnstatus ganz, ganz oft extrem schlecht ist. Das ist mir wirklich aufgefallen, signifikant, ohne jetzt eine Studie gemacht zu haben, rein anekdotisch. Ja, da habe ich ein paar, gerade jetzt speziell auch hier in der thailändischen Gruppe, so ein bisschen im Kopf drin. Und ich denke, dass da zum Beispiel auch der Pool da mitspielt, dann das die Summe halt, die macht es halt im Endeffekt aus.
Die Summe macht es auf jeden Fall, und da gibt es tatsächlich auch Studien, da ganz bekannte Needleman-Studie, die haben 2012 bei der Olympiade in London, haben die Zahnstatus von allen Athletinnen haben die erhoben, und da kam raus, dass die also einen deutlich, deutlich schlechteren Zahn- und Zahnfleischstatus haben als die normale Bevölkerung. Und also meiner Meinung nach, der Hauptgrund ist wahrscheinlich einfach, dass Sportler, je mehr man trainiert, man hat einfach einen wahnsinnig hohen Energiebedarf. Das heißt, man muss einfach so viel kalorienreiche Sachen zu sich nehmen, ob es jetzt Zucker ist oder was auch immer. Meistens ist es ja dann sehr kurzkettige Kohlenhydrate, wenn man sonst gar nicht diese Kalorien stemmen könnte. Und das, was für die meisten normalen Leute, sage ich mal, funktioniert, wie die Zähne putzen, wie die sonst ihre Sachen im Lifestyle eigentlich machen, das funktioniert für die Athleten eben nicht, weil einfach die viermal so viele Kohlenhydrate pro Tag essen als die normalen Leute. Also ich denke, das wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein, warum Sportler, Profisportler oder sehr ambitionierte Amateure, die wirklich viel trainieren, schlechte Zähne haben.
Hast du da irgendwelche Tipps? Kann man da ein bisschen gegenarbeiten? So Zahngels oder sowas?
Also prinzipiell ist es so, das Thema Säure hatten wir schon, also Säuren möglichst vermeiden, wenn es irgendwie geht, das alles sehr gesammelt zu sich zu nehmen. Was ich auch zum Beispiel viel mache, wenn ich jetzt eine lange Tour habe und dann irgendwie eine Flasche mit Zucker habe, wo ich weiß, okay, jede Stunde brauche ich 100 Gramm von diesem Zucker, dass ich noch eine Flasche daneben habe, wo einfach Wasser drin ist und dass ich nach jedem Schluck Zucker gerade nochmal zwei Schlücke Wasser hinterher nehme, kurz Mund ausspülen, runterschlucken und dann weiterfahren. Also dass man einfach dieser Zucker, dass man dem nicht so viel Zeit gibt, auf den Zähnen zu bleiben. Dann, ja, das ist jetzt ein, sag ich mal, eher ein umstrittenes Thema, aber dann gibt's noch das Thema Fluorid, was heutzutage eigentlich, sag ich mal, aus mancher Seite so ein bisschen kritisch betrachtet wird. Aus rein karies-präventiver Sicht ist es so, dass Fluorid, glaube ich, gerade in der Schulmedizin relativ unumstritten ist, dass es wirklich den Zahnschmelz fester macht, als er eigentlich von Natur wegen aus ist.
Unumstritten oder umstritten?
Es ist, in der Schulmedizin ist es unumstritten. Okay. Also an den Unis wird es gelehrt und da wird wirklich gesagt, die Evidenz ist sehr eindeutig. Es gibt, sage ich mal, es gibt schon auch Gründe, die gegen Fluorid sprechen oder die zumindest dagegen sprechen, wirklich epidemiologisch oder wirklich auf eine ganze Bevölkerung betroffen, sagt, jeder bekommt Fluorid, weil es gibt einfach Gruppen, die haben das vielleicht gar nicht notwendig. Ja, und da ist es eigentlich wichtiger, einfach die über einen gesunden Lebensstil und gesunde Ernährung aufzuklären. Aber Fluorid ist jetzt ein anderes Thema. Ich denke aber, wenn jemand wirklich viel trainiert, viel Zucker trinkt und viel Säure und so weiter, dann hat man einfach durch eine geregelte Fluoridaufnahme einfach ein deutlich geringeres Risiko, Karies zu bekommen als ohne Fluorid.
Was heißt Fluoridaufnahme?
Also Fluoridaufnahme, sage ich mal, hierzulande, wo das Trinkwasser eigentlich nicht fluoridiert ist, wie zum Beispiel in den USA, haben wir einfach eine natürliche Fluoridaufnahme in den meisten Zahnpasten.
Okay.
Also wenn man jetzt in die Drogerie geht und ohne irgendwie zu schauen einfach irgendeine random Zahnpasta rausnimmt, dann sind die meistens mit einem gewissen Fluoridgehalt, also 1500 ppm parts per million. Das ist so der Standard bei Erwachsenen zumindest. Okay. Ich habe neulich auch eine Zahnpasta mir gekauft, die war da einfach mittendrin gestanden, habe ich zu Hause gesehen, die ist fluoridfrei. Also vielleicht, weiß ich nicht, wie gesagt, es gibt auch Stimmen, die dagegen sind, aber ich sag mal, die normalen Zahnpasten in Deutschland sind fluoridiert und wenn man eine fluoridfreie will, dann muss man da speziell schauen, da gibt es dann so ein paar Produkte. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Patienten in der Praxis habe, gerade auch junge Kinder, wenn die eine auffallend hohe Kariesaktivität haben, wo man sagt, hey, hier stimmt irgendwas nicht, dann ist es ganz oft auch so, dass die einfach von Familie aus zu Hause, dass die schauen, dass die sich fluoridfrei ernähren und dementsprechend auch eine fluoridfreie Zahnpasta haben. Das ist jetzt so anekdotisch, sage ich mal. Das ist jetzt meine Beobachtung. Aber wie gesagt, ich finde, wenn man sich wirklich tief mit dem Thema beschäftigt, dann gibt's da sicherlich ein paar Gründe, die man auch anführen kann, warum Fluorid vielleicht nicht jeder braucht und vielleicht in manchen Bereichen auch nicht ideal ist. Da gibt's heutzutage andere Produkte, da gibt's Hydroxylapatit und so weiter, die auch ähnliche Effekte, sage ich mal, haben. Aber wir sprechen ja jetzt im Profi- oder ambitionierter Amateurbereich über eine Hochrisikogruppe für Karies und für Erosionen. Und in dieser Gruppe, denke ich, macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man die Zähne schützen will, zu Fluoridpräparaten in Form von einer Zahnpasta zu greifen. Das reicht dann aber auch. Also man muss nicht noch zusätzlich fluoridiertes Speisesalz kaufen oder Fluoridtabletten. Okay. Das braucht man nicht. Wenn man das über die Zahnpasta oberflächlich reinkriegt, dann ist es okay.
Sehr, sehr spannend. Vor allem, ich muss ehrlich gestehen, ich habe tatsächlich noch nie darauf geachtet, ob meine Zahnpasta fluoridiert ist. Ich werde nachher tatsächlich heute Abend zum ersten Mal drauf gucken, ob was ich da mir gekauft habe. Erinnert mich so ein bisschen an die Empfehlung, die ich gegeben habe bezüglich Kochsalz in Mineralwassergetränken, wo ich gesagt habe, naja, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der im Supermarkt herumläuft und die Etiketten von Mineralwässern anschaut. Die meisten kaufen es ja nach Name bzw. nach Preis. Und ja gut, das werde ich wahrscheinlich demnächst auch einer der wenigen sein, die auf die Packung der Zahnpasta draufschauen, ob da ausreichend Fluorid drin ist.
Dass da ausreichend Fluorid drin ist. Es ist aber so, also Fluorid wirkt sich negativ auf Bakterien aus. Das ist für unsere Zwecke, wenn wir an Karies denken, vielleicht ganz gut, weil dann einfach diese Kariesbakterien weniger werden. Ist demzufolge aber auch schlecht für die guten Bakterien. Und heutzutage weiß man ja in der Mundhöhle, im Darm, im Magen, dass es auf eine sehr vielfältige, ausgewogene okay. Bakterienflora ankommt. Und es ist im Mund, wenn man dann an Zahnfleischerkrankungen, Parodontitis und so weiter denkt, ist es auch großes Thema, Mikrobiom. Und da ist es dann einfach so, ich denke heutzutage, man muss versuchen, ein bisschen wegzugehen von dieser ganzen produktorientierten Medizin oder Zahnmedizin, dass man sagt, hey, welches Mundwasser muss man verwenden? So sage ich am besten gar keins oder zumindest keins,
wo Alkohol drin ist. Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Genau, also ich bin jetzt kein super Experte für Mundwasser, aber was zum Beispiel in den allermeisten drin ist, ist Alkohol. Also ja. Das ist sehr, sehr schlecht für Mundwasser.
Okay.
Die großen Hersteller, die werben ja sogar damit, wir eliminieren 99% aller Keime. Wenn man jetzt aber sagt, man möchte ein möglichst vielfältiges Mundbiom und Darmbiom und so weiter, und dann gurgelt man zum einen mit hohem Alkohol, der dann irgendwie die Schleimhäute reizt, zum anderen noch die guten Bakterien auch abtötet zu 99%, dann ist das eigentlich sehr, sehr kontraproduktiv für diese ganze Bakterienvielfalt.
Krass.
Also daher sage ich so, solche Produkte sind eher zweitrangig und okay. Wenn Mundwasser, wenn man irgendwie das Bedürfnis hat, eher sich wirklich gut informieren, nichts, was Alkohol enthält, eher vielleicht gibt's auch probiotische Mundwasser. Und eher hin zu einfach so Lifestyle, was man heute sagt. Also einfach ein guter Lebensstil, ausgewogene Ernährung, viel grünes Gemüse, also viel sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien, bisschen schauen, Omega-Fettsäuren auf dieses Verhältnis. Und das sind alles Sachen, die im Zusammenspiel natürlich mit gutem Putzen, ja, da ist ganz wichtig, zwischen den Zähnen gut putzen, mit Zahnseide, Zwischenzahnbürstchen, einmal pro Tag. Ja, da sind die Leute immer sehr ertappt in der Praxis, wenn man fragt, wie oft putzen Sie mit Zahnseide? Dann sage ich mal, 9 von 10 Patienten, die schauen dann nur so ein bisschen auf den Boden. Da kann man die Leute immer erwischen. Also das muss alles stimmen, Ernährung, Hygiene und dann braucht man auch diese ganzen Mundwässerchen und weiß ich nicht was, die braucht man dann eigentlich nicht.
Meine Worte. Ja, auch in anderen Bereichen, ja. Ernährung, es braucht nicht irgendwelche gekauften Zusatzprodukte, sondern einfach schauen, wie ernähre ich mich, wo kommt's her, qualitativ hochwertig und. Das Problem, die Erfahrung habe ich gemacht, ist, dass das meist relativ unspektakulär ist und dass gerade im Sportbereich das Spektakuläre doch im Vordergrund steht. So nach dem Motto, ich nehme das Pulver. Was meinst du, wie oft ich schon gefragt wurde, du musst doch garantiert, nimmst du doch irgendwelche Substanzen, irgendwelche Zusatzvitaminprodukte, sag ich eben gar nichts. Und habe noch nie was genommen und meine Blutwerte sind bestens, einfach weil ich versuche, mich ausgewogen zu ernähren. Ja. Das geht ja in die gleiche Geschichte rein eigentlich. Ja.
Geht in die gleiche Geschichte rein. Ich denke, ein Aspekt davon ist sicher auch, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich sag mal so, in dem System der Krankenkassen ist es natürlich so, dass Beratungen, zumindest kann ich jetzt im Zahnmedizinbereich sagen, Beratungen einfach nicht sonderlich gut honoriert werden. Und dadurch kommt oftmals die Beratung und quasi das so Education, dass man die Leute wirklich belehrt und sagt, was ist gute Ernährung, wie putzt man die Zähne und so weiter. Das ist einfach, kommt ein bisschen kurz. Und dafür alles, was dann wirklich reingeht, wo man dann bohrt und eine Füllung macht und einen Zahn zieht und ein Implantat setzt, das ist dann auf der anderen Seite wieder sehr gut honoriert von der Krankenkasse.
Krass.
Und ja. Das ist natürlich so eine einfach schlechte Gewichtung, die zwangsläufig dazu führt, dass man sich mehr Zeit fürs eine natürlich nimmt, als Zeit für das eigentlich, was wichtig wäre. Aber ich denke, das ist einfach was Menschliches, ja, dass das am Ende dann zu so einer Entwicklung führt.
Ja, super. Ich schaue gerade drauf. Tatsächlich fast eine Stunde haben wir jetzt voll gemacht. Krass, gell, wie die Zeit vergeht. Ja. Ich könnte dann noch ewig weiter plaudern. Vielleicht können wir auch irgendwann nochmal, wenn so ein paar Fragen gekommen sind, nochmal ein zweites Session machen, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Vielleicht komme ich mal runter nach Landsberg, schaue mir die ganze Geschichte mal da unten an.
Ja, gerne.
Lass meinen Kiefer mal angucken. Was würdest du sagen, was bin ich eher für ein Typ, was bin ich für ein Typ, hochgewachsener Nasenatmer, Mundatmer?
Also du hast so eine sehr gute Struktur, würde ich sagen. Siehst so robust aus wie ein guter, gesunder Triathlet. Vom Wachstumstyp würde ich tatsächlich sagen, auch auf jeden Fall tendenziell eher zum vertikalen Wachstumstyp, also eher in die Höhe gewachsen. Aber ganz genau weiß man das erst, wenn man ein spezielles Röntgenbild von der Seite macht. Okay. Und dann können wir das mal durchmessen, wenn du in Landsberg bist. Und dann kann ich dir genau sagen, so und so viel Grad hier und da und krass. Du bist der und der Wachstumstyp. Ja.
Geht es dir auch so im Freizeitbereich? Klar, man ist ja als Arzt, Zahnarzt in seinem Beruf drin. Das kann man ja auch nicht abschalten. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt hier Arzt und jetzt bin ich nur noch Privatmensch und habe ein ganz anderes Gehirn. Das heißt, wenn ich irgendwo im Café sitze, im Restaurant sitze, Leute sehe, läuft automatisch so ein Scan ab. Denke ich, ja, okay, hier Bluthochdruckpatient, wahrscheinlich Blutbloater, Asthma wahrscheinlich, Diabetes auch wahrscheinlich. Ja. Geht's hier auch so, du sagst, ach, guck mal hier, hochgewachsener Typ, verschwerte Nasenatmung, Kieferfehlstellung, Unterbiss.
Ja, also 100%, 100%. Und also ich würde sagen, speziell, wo ich dann angefangen habe, mich mit diesem Thema Schädelentwicklung, Mundatmung, Nasenatmung, wenn man das bei den Kindern einfach sieht. Weil das ist, man hat dann Patienten jeden Tag, also wir sind eine, sag ich mal, Familienpraxis, wo die Babys schon kommen, ja, und die Alten, und es sind alle da und man betreut da ganze Familien. Und bei den Kindern sieht man halt schon im jungen Alter, wie die in einen gewissen Pfad, sage ich mal, einschlagen und da nicht rauswachsen, sondern eher in diese Probleme reinwächst. Und darum fällt es mir immer bei den Kindern am meisten auf und folglich auch, wenn ich jetzt im Café hocke und ich sehe das Kind und sehe, dann denke ich mir natürlich, da müsste man jetzt eigentlich hingehen und sagen den Eltern, hey, der soll mal mehr durch die Nase atmen oder so.
Also krass, gell?
Kann man, glaube ich, nicht ausblenden.
Es geht ja in alle Bereiche rein, gell? Die Eltern haben wirklich eine riesige Verantwortung und das ist denen oftmals auch gar nicht bewusst. Ja, was da, ja klar, die leben natürlich auch in ihrer Blase drin, können auch nur das weitergeben, was sie selbst erfahren haben. Ich hab da mal einen Jungen gehabt im Prinzip, ja, mit 13 Jahren, 130 Kilo gewogen, Vater schon Diabetes, teilamputiert und blind, Mutter teilamputiert, Mutter mittlerweile schon gestorben, Vater mittlerweile früh berentet. Und das Kind, wie gesagt, mit 13 Jahren 130 Kilo oder 100, ja, 130 fast gewogen. Hab dann das Jugendamt informiert, hab gesagt, hey, da läuft eine Fehlentwicklung. Das Kind wird hundertprozentig die gleiche Krankheitskarriere durchmachen. War dem Jugendamt der Krankenkasse komplett wurscht. Ja, andersrum, wenn das Kind mangelernährt wäre, dann wäre das Jugendamt eingesprungen. Aber über in der Richtung.
Es ist, genau, also es ist schwierig. Und wenn man sagt, okay, der war jetzt 13 und ist schon so ein bisschen da in die Richtung Wahnsinn. Gegangen. Diese Prägung, auch gerade wie, es gibt ja Menschen einfach, die gerne Süßigkeiten essen und andere eher deftig und so weiter. Diese Prägung auf Süßigkeiten, auf Zucker, die findet schon im Mutterleib statt. Also die Kinder können, ich weiß es nicht ab welcher Woche, aber können die schon süß schmecken. Süß ist der erste Sinneseindruck vom Geschmack her, der reinkommt, weil das einfach am extremsten wirkt. Das heißt, wenn jetzt die Mutter in der Schwangerschaft schon sich viel von Zucker ernährt und so weiter, dann kommt das Kind auf die Welt und wächst ran und kann gar nichts dafür, dass es die ganze Zeit Süßes essen will und so weiter. Also das ist schon wirklich sehr früh, wo da diese Weichen einfach gestellt werden.
Das heißt, so ein Säugling, wenn er dann auf der einen Seite die Brust hat, auf der anderen Seite eine Flasche Cola, das würde er eher zur Flasche Cola greifen dann.
Wenn er sich's aussuchen könnte, dann wahrscheinlich schon, ja.
Ja, super. Also vielen Dank, dass du hier warst. Ich denke, allen Hörern wird das gefallen, wird wahrscheinlich ein riesen Feedback haben. Ich danke dir, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Machst du jetzt hier heute noch was oder düst du gleich wieder zurück?
Nee, das hat sich gut angeboten heute, weil ich habe sehr gute Freunde von mir, die wohnen hier in der Ecke in Schwäbisch Hall und da fahre ich jetzt gleich nochmal weiter und heute Abend schauen wir mal, hau mal irgendwas auf den Grill drauf und genießen das Wetter noch hier im August.
So werden wir das auch tun gleich. Ja, also vielen Dank und ich denke auf ein Wiedersehen irgendwann mal.
Ja, also vielen Dank für die Einladung, hat sehr Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht, ja.
Wenn noch irgendwelche Fragen sind von den Hörern oder so, jederzeit melden und
Genau. Ja, liebe Hörer, wenn es euch super gefallen hat, meldet euch, gebt Feedback. Also mir hat's, ich muss ja echt mal nachher einfach richtig mal aufschreiben, was ich alles mitnehmen konnte heute Abend. Wie gesagt, auf jeden Fall nachher die ersten Gänge mal, wir haben tatsächlich ein Mundwasser hier stehen, mal schauen, ob da Alkohol drin ist. Ich werde meine Zahnpasta mal inspizieren und einen Ausflug nach Landsberg werde ich so demnächst mal machen. Also hat mir, ja, Wahnsinn. In 3 Wochen, denke ich, sprechen wir oder hören wir uns wieder. Ich selbst bin ja gerade in der Ironman-Vorbereitung. Viele wissen das ja. In 5 Wochen geht's nach Maryland. Davor gibt's nochmal einen neuen Podcast hier. In der Zwischenzeit bin ich ja in Schweden gestartet, habe mir die Quali für die WM in Nizza geholt und werde dann beim nächsten Podcast einfach darüber nochmal ein bisschen plaudern. Ja, dann wünsche ich euch eine gute Restsaison. Und habt eine gute Zeit. Vielen Dank nochmal meinem Studiogast. Und bis dann. Macht's gut. Ciao.